So, man hört mich? Ja, man hört mich. Wir müssen leider das genau gleich machen wie gestern. Der Herr Runge, der ist immer noch krank. Es gibt auch keine Zoom-Session. Er hat uns nochmal ein neues Video bereitgestellt. Das dauert nicht ganz so lange. Das dauert nur 70 Minuten. Also wir lassen es wieder einfach laufen. Wenn es fertig ist, wird es einfach fertig sein. Wir werden dann vielleicht gerade nicht da sein, aber Sie können einfach gehen. Wir räumen das nachher alles weg. Also wir lassen es laufen und genau, wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
Wir hatten uns mit der Strömung von Flüssigkeiten durch Kapillaren beschäftigt, also durch zylindrische Röhren, und hatten da das Gesetz von Hagen-Poiseuille kennengelernt. Dieses Gesetz kann man auf zwei Arten interpretieren. Entweder sagt man, der Volumenstrom, also das durchströmende Volumen pro Zeit, hängt ab vom Radius der Kapillare und von der Länge der Kapillare und von der Viskosität der Flüssigkeit. Oder man dreht das Ganze rum und sagt, der Druckabfall entlang einer Kapillare hängt eben ab vom Radius der Kapillare und von der Viskosität der Flüssigkeit und von der Länge dieser Kapillare. Der Druckabfall ist dann proportional zur Länge, das heißt, der Druck in dieser Röhre, der nimmt linear ab, wenn wir entlang der Röhre uns bewegen. Und diesen zweiten Aspekt, den möchte ich Ihnen jetzt in einem Video zeigen. Das Video beinhaltet aber dann noch eine Stufe weiter. Wir gucken uns am Stück an. Der erste Teil ist das, was hier jetzt schon dargestellt ist in der Abbildung. Wir werden einen Behälter haben, aus dem die Flüssigkeit durch ein Rohr durchströmt. Und entlang dieses Rohres messen wir an verschiedenen Stellen, wie groß jeweils der Druck an den verschiedenen Stellen ist. Und dabei wird sich, wenn alles richtig ist mit Hagen-Poiseuille, eben ergeben, dass dieser Druck linear abfällt.
In diesem Video schauen wir uns zwei Effekte an, die beim Durchfluss einer Flüssigkeit durch ein Rohr auftreten können. Dazu habe ich hier einen großen Bottich mit Wasser, mit gefärbtem Wasser, gefärbt nur deshalb, damit wir es besser sehen können. An diesem Bottich angeschlossen ist ein Rohr. Hier kann das Wasser rausfließen, fließt dann hier durch und wird unterm Tisch wieder aufgesammelt. Dieses Ausflussrohr hat vier Steigrohre. Das heißt, wenn das Wasser hier durchfließt, steigt es in diesen Röhren nach oben. Wie hoch das Wasser steigt, hängt davon ab, wie groß der Druck hier unten ist. Je größer der Druck, desto höher die Steighöhe. Momentan ist der Hahn hier zu. Es fließt kein Wasser, es ist alles statisch. Damit haben wir das Prinzip der kommunizierenden Röhren, sodass der Druck überall der gleiche ist und in jedem der Röhren die Steighöhe gleich ist. Das Wasser steht überall gleich hoch. Ich mache jetzt den Hahn auf und dann wird das Wasser rausfließen. Und dann sehen wir, dass die Steighöhe auf einmal nicht mehr gleich hoch ist. Hier steht quasi gar kein Wasser mehr, hier ein bisschen mehr, hier viel und hier das meiste. Das heißt, hier ist der Druck am höchsten. Und hier ist der Druck am niedrigsten. Das ist der Effekt der Reibung, der hier auftritt und der dazu führt, dass wir einen Druckabfall entlang des Rohres haben. Ich habe umgebaut, ich habe ein anderes Ausflussrohr eingebaut und ich habe den Bottich nochmal befüllt. Wir sehen den offensichtlichen Unterschied, das hat nur drei Steigrohre. Das ist aber gar nicht der wesentliche Unterschied, der uns interessiert. Der wesentliche Unterschied ist der, dass dieses Rohr hier unten eine Verjüngung hat. Das heißt, an dieser Stelle unter diesem Steigrohr hier ist es dünner als unter diesem oder unter diesem Steigrohr. Ich zoome mal rein, dass wir das sehen können. So, ich denke, in dieser Einstellung kann man es erkennen. Hier unten ist das Rohr dünner als hier oder hier oder sonst irgendwo im Rohr. Ich mache jetzt den Hahn auf und wir schauen, was passiert. Dann sehen wir, an der Stelle ist der statische Druck also kleiner als an den anderen beiden Steigrohren. Das liegt daran, dass überall in der gleichen Zeiteinheit das gleiche Volumen durchfließen muss. Damit muss die Geschwindigkeit an dieser Stelle höher sein als an den äußeren beiden. Wenn aber die Geschwindigkeit hochgeht, geht auch der dynamische Druck hoch und dadurch, dass der Gesamtdruck entlang einer Stromlinie konstant sein muss, ist der statische Druck niedriger. An der Stelle überlagert sehen wir dann noch den Effekt der Reibung.
Ja, die Frau Kiliani hat die Erklärung schon geliefert, aber die wollen wir uns ein bisschen ausführlicher anschauen. Also der erste Teil war okay. Man sieht, dass tatsächlich der Druck entlang des Rohres hier linear abnimmt. Das konnte man, glaube ich, gut sehen im Video. Und jetzt betrachten wir mal den zweiten Teil etwas genauer. Das war dieser Effekt, die Abnahme des Drucks entlang der Kapillare, also entlang dieses Rohrs hier, ist wieder zu beobachten. Aber zusätzlich ist hier in der Mitte, bei dieser Engstelle, der Druck deutlich niedriger als zum Beispiel ein Stückchen später wieder im Rohr. Also da muss noch ein zusätzlicher Effekt auftreten und den können wir auch ausrechnen. Und zwar machen wir das, indem wir uns die Energieerhaltung eines strömenden Flüssigkeitsvolumens entlang einer Stromlinie betrachten. Also wir sagen, wir betrachten eine kleine Menge Wasser, die irgendwo hier startet und dann hier durchströmt und die sich dann an dieser Engstelle mit einer höheren Geschwindigkeit bewegen muss als vorher und nachher, weil ja in einer bestimmten Zeiteinheit immer das gleiche Wasservolumen an jeder Stelle vorbeikommen muss. Wasser, hatten wir ja gelernt, ist so gut wie nicht kompressibel. Das Volumen des Wassers bleibt also immer praktisch gleich. Und wenn hier Wasser reingeht, dann muss es also auch hier rausgehen und es muss auch hier vorbeikommen irgendwann. Wenn die Engstelle aber eben, wie der Name Engstelle schon sagt, einen geringeren Querschnitt hat, dann muss das Wasser dort an dieser Stelle schneller fließen. Das ist der gleiche Effekt, den man hat, wenn man bei Stromschnellen in einem Fluss oder so eine Stelle hat, wo der Fluss enger ist, dann strömt das Wasser dort einfach schneller vorbei als an einer Stelle, wo der Fluss breit ist. Und wenn wir uns die Energieerhaltung für diesen Fall anschauen, dann kommen wir auf ein sehr interessantes Ergebnis. Und zwar ist das folgendermaßen, kann man das aufschreiben. Die Energie eines solchen Flüssigkeitsvolumens setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Eine Komponente ist natürlich die Lageenergie der Teilchen. M mal G mal H, wenn also M die Masse dieses Flüssigkeitselements ist, mal Erdbeschleunigung, mal die Höhe über dem Bezugsniveau. Das ist auf jeden Fall eine Komponente der Energie, die dabei ist. Die ist aber in unserem Fall jetzt praktisch gleich für alle diese Flüssigkeitselemente, denn unsere Kapillare ist ja, unser Rohr ist ja waagerecht verlegt gewesen. Das heißt, da ändert sich die Lageenergie auch nicht entlang des Rohres. Interessanter sind die beiden anderen Anteile. Es gibt einen Anteil, der ist einfach die kinetische Energie der Bewegung dieses Flüssigkeitsvolumens. Die kinetische Energie ist gegeben durch ein halb mv², wobei m eben die Masse dieses Flüssigkeitselements ist und v die in diesem Fall nach rechts gerichtete Bewegung des Flüssigkeitselements. Es ist also eine gerichtete Bewegung dieses Flüssigkeitselements. Und dann gibt es einen zusätzlichen Anteil, der einem vielleicht zunächst entgehen könnte, wenn man nicht genau hinschaut. Das ist die ungerichtete Bewegung der Flüssigkeitsteilchen in diesem Flüssigkeitselement. Selbst wenn die Flüssigkeit nämlich in Ruhe ist, also nicht strömt, dann bewegen sich doch die einzelnen kleinen Teilchen in der Flüssigkeit ständig in alle möglichen Richtungen. Es ist ja ein völlig ungeordnetes System und die Bewegung in alle Richtungen kommt gleich häufig vor, sodass sich netto die Flüssigkeit nicht von der Stelle bewegt, aber es heißt eben nicht, dass die Teilchen sich nicht bewegen, sondern die wuseln da in diesem Flüssigkeitsvolumen ständig in alle möglichen Richtungen hin und her. Und auch darin steckt natürlich kinetische Energie. Und diese kinetische Energie, das will ich jetzt ohne Begründung hier angeben, wie groß die ist tatsächlich gerade gegeben durch den Druck in dieser Flüssigkeit mal dem Volumen des Flüssigkeitselements. Also das kann man sich vielleicht plausibel machen, wenn das Volumen größer ist, dann sind da mehr Teilchen drin, die sich hin und her bewegen und dadurch wird natürlich diese gesamte Energie dann größer. Dass es mit dem Druck auch zu tun hat, können wir uns überlegen, Weil wenn wir einen Druck auf diese Flüssigkeit von außen ausüben, dann bedeutet das ja, dass die Teilchen da immer an die Wand stoßen. Und je stärker die Teilchen an die Wand stoßen, desto besser können sie auch dieser Kraft von außen standhalten. Und wenn wir jetzt von außen kräftiger drücken, dann beschleunigen wir dabei durch das Ausüben des Drucks, beschleunigen wir dabei die Teilchen. Die bewegen sich also tatsächlich dann alle schneller im Mittel. Und je größer der Druck wird, desto größer wird eben dann auch die Energie, die in dieser ungerichteten Bewegung der Teilchen steckt. Wir werden das im Zusammenhang mit Gasen am Ende des zweiten Semesters nochmal ausführlicher betrachten. Hier wollte ich das jetzt bloß einmal so ein bisschen plausibel gemacht haben. Wichtig ist, dass Sie sich auf jeden Fall diesen Ausdruck für die Energie der ungerichteten Bewegung der Teilchen merken. Das ist also einfach der Druck mal das Volumen der Flüssigkeit. Jetzt haben wir also drei Komponenten, die Gesamtenergie in so einem Flüssigkeitselement darstellen. Und in unserer Anordnung hatten wir schon gesagt, diese eine Komponente, die spielt keine Rolle, die ist überall konstant für diese Bewegung. Die können wir also einfach mal aus der Betrachtung rauslassen. Wenn jetzt also Energieerhaltung gilt, und es spricht nichts dagegen, dass da Energieerhaltung gilt, denn da kommt von außen keine zusätzliche Energie rein in diese Flüssigkeit, es geht auch keine Energie raus, dann muss das bedeuten, dass die Summe dieser beiden Energien immer konstant ist, entlang der Strömung. Ich muss jetzt ein bisschen einschränken, die Reibungsverluste, die wir bei Hagen-Forsøe hatten, die habe ich jetzt in dieser Berechnung gerade mal weggelassen. Wir betrachten ja jetzt diesen Zusatzeffekt. Ja, also, dass der Druck hier insgesamt abnimmt durch Reibung, das ist natürlich richtig, aber das ist nicht Teil der Überlegung, die wir jetzt gerade anstellen. Im Moment überlegen wir uns nur, warum hier bei dieser Engstelle der Druck jetzt niedriger ist, als wir ihn eigentlich erwartet hätten. Also in diesem Sinne sollte da die Energieerhaltung gelten. Und das bedeutet, wenn die gerichtete Bewegung der Teilchen an der Engstelle, wenn also dieser Term 1/2 mv² größer wird, dann bleibt nichts anderes übrig, als dass die Energie aus diesem Term hier kommt, diesem Druckenergieterm P mal V. Mit anderen Worten, je größer die Geschwindigkeit an einer Stelle ist, desto kleiner muss der Druck an der Stelle sein. Denn die Masse der Flüssigkeit ändert sich nicht, und wenn wir eine inkompressible Flüssigkeit haben, dann ändert sich auch das Volumen der Flüssigkeit nicht. Also es gibt nur die Möglichkeit, wenn V größer wird, wird P kleiner. Und das ist tatsächlich das, was wir da beobachten. Man kann die Gleichung jetzt nochmal umformen. Man kann einfach in der gesamten Gleichung durch das Volumen teilen und bekommt dann eine Formulierung für die Drücke. Also der gesamte Druck in einer Flüssigkeit setzt sich dann zusammen aus dem sogenannten Staudruck. Da kommen wir gleich noch drauf, warum der so heißt, der eben mit der Geschwindigkeit zu tun hat. Dem statischen Druck, das ist eben das, was wir als Druck normalerweise messen. Und diesem hydrostatischen Druck, der natürlich auch noch dazu kommt, wenn wir jetzt doch in verschiedenen Höhen das Ganze betrachten würden. Das ist ja der Teil, den wir gerade weggelassen haben, weil unser Rohr horizontal verlegt war. Also das ist die andere Formulierung. Diese Gleichung, die heißt Bernoulli-Gleichung, und sie gilt ganz streng nur für Flüssigkeiten und Gase, wenn es keine Reibung gibt, wenn das Medium komplett inkompressibel ist und wenn die Strömung stationär ist, also sich nichts mehr ändert zeitlich daran, dass also immer an einem Ort die gleiche Geschwindigkeit bleibt. Das ist also während des Einschaltens dieser Strömung, wenn das Ventil gerade geöffnet wird, noch nicht erfüllt, aber sobald die dann mal in Bewegung ist, die Flüssigkeit, ist das sehr gut erfüllt. Ja, dieser Zusammenhang zwischen der Strömungsgeschwindigkeit einer Flüssigkeit oder eines Gases und dem Druck, der an dieser Stelle herrscht, der wird vielfach ausgenutzt. An ganz vielen verschiedenen Stellen wird er ausgenutzt. Beispielsweise nutzt man ihn aus, um die Geschwindigkeit eines Flugzeugs zu messen. Sie haben vielleicht manchmal schon gesehen, dass vorne am Flugzeug manchmal so ein kleiner ja, wie soll man das nennen, so ein kleines Rohr vorne raussteht an der Flugzeugnase. Das ist, also gerade bei kleinen Flugzeugen, Segelflugzeugen oder so, sieht man das oft. Das ist dann ein sogenanntes Prandtlsches Staurohr. Das ist so aufgebaut wie hier in dieser Skizze. Das ist eigentlich ein Doppelrohr. Innen ist ein Rohr, das mit der einen Seite eines Druckmessgeräts verbunden ist. Und außen ist nochmal so ein Rohr drumherum. Das hat seitlich Löcher, sodass also da die Luft nicht von vorne, sondern von der Seite in dieses Rohr rein kann. Und wir messen dann zwei verschiedene Zustände. Wir messen dann hier vorne einen Luftdruck, der sich ergibt, wenn die Luft auf Null abgebremst wird. Also die Luft strömt hier dagegen, aber kann hier nicht durch und deswegen stoppt die Luft hier ab. Und man hat dann also den Druck bei der Geschwindigkeit Null. Und hier seitlich, da strömt die Luft aber dran vorbei. Und dann misst man also den statischen Druck bei einer höheren Geschwindigkeit, nämlich bei der Geschwindigkeit, mit der das Flugzeug sich gegen die Luft bewegt. Und diesen Druckunterschied zwischen hier innen und hier außen kann man dann messen. Das kann man auf verschiedene Arten machen. Hier ist jetzt skizziert, dass man mit Hilfe einer Wassersäule diesen Druckunterschied sichtbar macht. Das kann man im Experiment ganz gut machen. Im Flugzeug macht man das natürlich anders. Da hat man dann irgendein anderes Druckmessgerät, mit dem man den Druck da bestimmt. Und auf diese Art kann man tatsächlich die Geschwindigkeit des Flugzeugs im Verhältnis zur Luft gut bestimmen. Das ist ja eine sehr wichtige Größe, denn wenn das Flugzeug zu langsam wird, dann hat es beispielsweise, läuft es Gefahr, dass es abstürzt. Wenn es zu schnell wird, dann könnte es sein, dass die Kräfte auf die Tragflächen zu groß werden, sodass es dann auch kaputt geht. Das heißt, man muss mit dem Flugzeug in einem vernünftigen Geschwindigkeitsbereich bleiben und das kann man direkt nachmessen, diese Geschwindigkeit gegenüber der Luft kann man direkt nachmessen mit Hilfe dieses Prandtlschen Staurohrs. Ich will Ihnen noch ein paar kleine Videos zeigen, die auch damit zu tun haben, dass dieser statische Druck sich ändert, wenn Gase oder Flüssigkeiten, in diesem Fall jetzt eher Gase, in einer schnellen Bewegung sich befinden. Als erstes gucken wir uns mal das Video 21 an, was passiert mit einem Hausdach im Sturm.
Wir haben hier einen ganz unterhaltsamen Versuch zur Aerodynamik. Wir haben ein Modell eines Hauses und der Architekt hat uns zuliebe das Dach nicht befestigt. Das sollte man normalerweise tun, denn was die meisten, vielleicht jeder erwarten würde, Wind, der von unten kommt, ist schlecht. Was aber überraschend ist, Wind kommt ja selten direkt von unten. Und was ich hier zeigen möchte, Wind von oben. Viel Wind von oben ist auch schlecht.
Ja, soweit also zu dem Problem, dass ein Dach haben kann, wenn der Wind zu stark drüber weht. Je höher die Windgeschwindigkeit ist, desto größer ist der Effekt natürlich. Und Sie haben wahrscheinlich im Zusammenhang mit Orkanen und Hurricanes immer mal wieder gehört, dass die Windgeschwindigkeit dann irgendwie 130, 150 oder sogar 200 Kilometer pro Stunde oder so beträgt. Und man denkt dann im ersten Moment so, naja, also ob das jetzt 150 oder 200 sind, das ist ja jetzt nicht so ein Riesenunterschied in der Windgeschwindigkeit. Aber wenn Sie sich anschauen, dass in dieser Gleichung hier, in der Bernoulli-Gleichung, der Staudruck, deswegen heißt er übrigens Staudruck, weil der hier dazu kommt, wenn die Luft aufgestaut wird, dass die Geschwindigkeit hier quadratisch drin steht, dann können Sie sich vorstellen, dass eben der Unterschied zwischen 150 km pro Stunde Windgeschwindigkeit und 200 km pro Stunde Windgeschwindigkeit dramatisch ist. Denn wenn das hier quadratisch anwächst, dieser Staudruck, dann nimmt eben um den gleichen Betrag der statische Druck ab. Und der kann dann einfach sehr, sehr klein werden und entsprechend zum Beispiel so ein Dach einfach entfernen. Sie kennen den Effekt möglicherweise auch, wenn Sie im Sturm mal versucht haben, draußen zu sein und geatmet haben. Je nachdem, in welche Richtung Sie Ihr Gesicht drehen, ist es mit dem Atmen leichter oder schwieriger. Also wenn man beispielsweise den den Kopf zur Seite dreht, sodass der Wind sehr schnell an Mund und Nase vorbeiströmt, dann hat man genau diesen Effekt, dass der Staudruck dort groß wird und der statische Druck klein wird und dass man dann einfach nur einen sehr kleinen Luftdruck zur Verfügung hat, um zu atmen. Und das macht das Atmen dann sehr schwer. Also wenn es mal wieder richtig stürmisch sein sollte, stellen Sie sich mal raus, nicht irgendwo hin, wo Ihnen was auf den Kopf fallen kann, aber einfach auf freies Gelände und probieren Sie mal zu atmen mit dem Kopf in Windrichtung oder mit dem Kopf quer zur Windrichtung. Einen ähnlich überraschenden Effekt möchte ich Ihnen zeigen, ist das hydrodynamische Paradoxon, auch mit Pressluft.
Das hier ist ein Experiment zum Bernoulli-Effekt. Das ist das hydrodynamische bzw. in unserem Fall aerodynamische Paradoxon. Wir haben hier eine Aluplatte und in der Aluplatte ist unten ein Loch. An diese Aluplatte, an das Loch angeschlossen, ist ein Pressluftschlauch und da werde ich jetzt mal Pressluft durchlassen. Das wird jetzt ein bisschen laut. So. Die Pressluft kommt jetzt unten raus und man hört, und ich merke auch, wenn ich versuche, da dagegen zu drücken, dann leistet es Widerstand. Ich habe hier noch eine Aluplatte ohne Loch und auch hier merke ich den Widerstand. Das Faszinierende ist aber, wenn ich näher und näher rangehe, wird der dynamische Druck irgendwann so groß und der Betriebsdruck so klein, dass der Umgebungsdruck ausreicht, um die Platte gegen die obere Platte, gegen die Pressluft anzudrücken. Die ist jetzt hier frei beweglich. Hier vorne hat es zwei Zähnchen, da rutscht das dagegen. Ich habe das ein bisschen schief montiert. Und ich habe jetzt hier noch ein Gewicht mit einer Masse von 100 Gramm. Ich kann das da dranhängen und das bleibt hängen. Hält recht gut. Und es passiert natürlich auch das, was man erwartet. Wenn ich die Pressluft ausschalte, kommt die Platte runter.
Ja, ich glaube, das war klar, wie das funktioniert. Wenn der Abstand zwischen den beiden Aluminiumplatten sehr, sehr klein wird, dann ist eben der Querschnitt, durch den die Luft da durchströmen muss, auch sehr klein. Da muss die Luft sehr, sehr schnell strömen. Dann wird der Staudruck groß und der statische Druck klein. Und der äußere Luftdruck, der von unten auf diese zweite Aluminiumplatte wirkt, ist natürlich immer der gleiche. Das ist einfach unser Umgebungsluftdruck. Und der gewinnt dann sozusagen und hält die Platte an der oberen Aluminiumplatte dran. Wir wollen uns noch ein Experiment angucken, wo auch schnelle Strömungen verwendet werden, um niedrige Drücke zu erzeugen.
In diesem Video schauen wir uns eine Wasserstrahlpumpe an. Das ist die Wasserstrahlpumpe und die ist hier an den Wasserhahn montiert. Das Wasser fließt von hier oben einmal durch und kommt unten raus. Die Pumpe ist so konstruiert, dass sie an dieser Stelle eine Verjüngung hat. Das heißt, wenn das Wasser hier durchfließt, ist an der Stelle der dynamische Druck besonders hoch und damit der statische Druck klein. Was passiert ist, dass die Pumpe dann hier durch dieses Loch, diese Öffnung, Luft ansaugt. Man kann das hören, wenn ich hier zuhalte, dann hört man, wie es einen Unterdruck gibt. Als kleine Demo von diesem Effekt habe ich hier die Magdeburger Halbkugeln. Wer die noch nicht kennt, da gibt es ein Video dazu, einfach anschauen. Und die werden wir jetzt mit der Wasserstrahlpumpe abpumpen. Dazu habe ich noch einen Schlauch. Das eine Ende kommt hier über die Pumpe. Und das andere Ende kommt hier über die Halbkugeln. So. Dann halte ich die kurz zusammen und mache die Pumpe an. Und dann müssen wir einen Moment warten. Für alle, die sich in der Zwischenzeit fragen, warum bei mir im Labor hinterm Waschbecken eine LAN- und Telefondose montiert ist, ich frage mich das auch. So, das sollte reichen. Einmal aus und ja, eigentlich muss ich den Schlauch gar nicht abziehen und wir sehen, ich kann jetzt natürlich hier keine Riesenkräfte aufbringen, aber also der Unterdruck, der hier existiert, der ist doch schon ganz gut. Also das hat offensichtlich funktioniert. Und wenn ich jetzt hier wieder abmache, dann geht das auch wieder auseinander.
Solche Wasserstrahlpumpen werden im Labor relativ oft verwendet. Die sind einfach und wartungsfrei. Man braucht bloß einen Wasserhahn und kann damit doch einen ziemlich guten Unterdruck erzeugen. Das wird gerne verwendet, um irgendwelche Exsikatoren oder sowas beispielsweise abzupumpen. Es gibt sogar einige Ausführungen, die im Haushalt manchmal Verwendung finden. Früher vielleicht mehr als heute. Die kann man einfach zu Hause an den Wasserhahn anschließen und kann damit beispielsweise Sachen Vakuum verpacken, indem man Plastikbeutel dann also mit dieser Wasserstrahlpumpe auspumpt. Eine andere alltägliche Anwendung, die Sie alle kennen, dieser Bernoulli-Gleichung, ist der Zerstäuber. Wenn man sich so einen Zerstäuber anschaut, dann ist es immer ein Flüssigkeitsreservoir. In dem ist ein kleines Röhrchen und oben am Ende des Röhrchens bläst man drüber. Und durch diese hohe Strömungsgeschwindigkeit hier oben ist da ein hoher Staudruck und damit ein niedriger statischer Druck. Und die Flüssigkeit wird deswegen hier sich nach oben bewegen, weil einfach der statische Druck hier niedriger ist als der statische Druck hier. Und deswegen geht die Flüssigkeit hier in dem Röhrchen nach oben, so lange, bis sie oben dann sogar rauskommt und von dem vorbeiströmenden Luftstrom zerstäubt wird. Und damit kann man dann also zum Beispiel Parfum oder was auch immer zerstäuben. Also es gibt ziemlich viele Anwendungen für diese Bernoulli-Gleichung im Alltag. Wir kommen nun zu einem anderen Thema, und zwar zu den Wechselwirkungen zwischen Flüssigkeitsteilchen und zu den Auswirkungen dieser Wechselwirkungen auf die Eigenschaften der Flüssigkeiten. Betrachten wir zunächst mal dieses Diagramm. Hier ist aufgetragen die Energie, die in der Wechselwirkung von zwei Teilchen steckt, über dem Abstand der Teilchen voneinander. Das eine Teilchen soll also bei R gleich 0 sich befinden und das andere Teilchen, das kann in einem veränderlichen Abstand dazu positioniert werden. Am einfachsten zu verstehen ist sicherlich der unendlich große Abstand. Wenn wir die Teilchen unendlich weit voneinander entfernen, also ganz hier nach rechts, dann spüren die sich sozusagen gegenseitig gar nicht mehr und dann ist ihre Energie in dieser Anordnung quasi null. Wenn wir die Teilchen einander annähern und sie ganz nah aneinander bringen, dann stoßen sie sich ab und dann steckt da viel Energie in dieser Anordnung. Dazwischen ist der interessanteste Bereich. Da gibt es ein Minimum. In einem bestimmten Abstand, der hier als R0 bezeichnet ist, ist die Energie, die in dieser Anordnung steckt, minimal. Das wird dann also die Anordnung sein, in der die Teilchen sich von alleine immer wieder einfinden. Man kann jetzt Energie zuführen und die Teilchen also ein bisschen näher aneinander bringen oder auch ein bisschen weiter voneinander wegbringen und dann können die sich da drin bewegen in diesem Entfernungsbereich. Also sie können da so ein bisschen hin und her sich bewegen. Je größer die Energie ist, die zur Verfügung steht, desto näher können die sich kommen und desto weiter können die sich entfernen. Man kann in dem Diagramm, das ist ja nur ein schematisches Diagramm, also Sie dürfen sich das nicht so vorstellen, dass die jetzt hier wirklich hoch und runter gehen, das ist ja nur die Auftragung der Energie, aber man verwendet tatsächlich im übertragenen Sinne oft den Begriff der Energiemulde, Potenzialmulde, weil die Teilchen sich so ähnlich bewegen, die kommen immer wieder an diese Stelle zurück, als ob da eben der tiefste Punkt in so einer Talmulde wäre. Man kann da beispielsweise sehen, dass wenn man Energie zuführt, die Teilchen sich nicht ganz so weit nähern können, wie sie sich voneinander entfernen können. Das ist nicht symmetrisch hier, diese blaue Kurve. Man kann, wenn wir jetzt beispielsweise mal diese Energie hier betrachten, da können wir uns um so ein kleines Stück hier an das linke Teilchen nähern. Wir können uns aber auch um ein größeres Stück von diesem linken Teilchen entfernen. Wenn tatsächlich die Teilchen sich hier hin und her bewegen in diesem Abstand, also von dem Minimalabstand bis zum Maximalabstand, dann werden sie im Schnitt weiter weg sein als der ursprüngliche Wert R0. Ohne das jetzt näher auszuführen, das ist der Grund dafür, warum tatsächlich Gegenstände sich normalerweise ausdehnen, wenn man sie erwärmt. Man führt da Energie zu, die Teilchen können den gegenseitigen Abstand verändern und dabei wird der mittlere Wert ihres Abstandes voneinander wird größer, weil diese Energiekurve hier nicht symmetrisch ist. Was auf jeden Fall übrig bleibt, ist, wenn wir versuchen, die Teilchen voneinander zu entfernen, gibt es eine anziehende Kraft, denn die wollen wieder in diesen Zustand mit der niedrigsten Energie zurück. Und wenn wir das jetzt übertragen auf die Situation, dass Teilchen in einer Flüssigkeit sich befinden, dann üben alle benachbarten Teilchen auf ein spezielles Teilchen, das wir jetzt betrachten wollen, üben eine Anziehungskraft aus. Sobald wir von den Nachbarteilchen weiter weggehen, wird es wieder angezogen, das Teilchen. Und während sich das Teilchen irgendwo mittendrin in der Flüssigkeit befindet, heben sich diese Kräfte zwar alle gegenseitig auf, sodass netto keine Bewegung des Teilchens erfolgt, aber wenn wir in die Nähe der Oberfläche kommen, dann sind eben nicht mehr ringsrum überall gleich viele, sondern es gibt dann nur noch Nachbarteilchen, hauptsächlich hier nach unten, während oben keine Nachbarteilchen mehr sind. Wenn man jetzt alle Anziehungskräfte aufsummiert und eine resultierende Kraft sich berechnet, dann stellt man fest, dann zeigt die hier ins Innere der Flüssigkeit. Also sobald wir uns der Oberfläche nähern, gibt es eine Nettokraft, eine resultierende Kraft auf das Teilchen, die dazu führt, dass das Teilchen ins Innere der Flüssigkeit wieder hineingezogen wird. Wir müssen also eine Kraft aufbringen, um das Teilchen an die Oberfläche zu bringen. Und wenn wir eine Kraft aufbringen und dabei auch eine Strecke zurücklegen mit dem Teilchen, bedeutet das, dass wir eine Arbeit leisten. Arbeit ist ja Kraft mal Weg. Wenn wir jetzt also gegen diese Anziehungskraft der anderen Flüssigkeitsteilchen eine Kraft nach außen auf das Teilchen ausüben, und damit das Teilchen ein Stückchen weit an die Oberfläche befördern, haben wir eine Energie zugeführt, haben eine Arbeit geleistet. Und diese Energie, diese Arbeit, die da geleistet wird und die als Energie nachher in dieser Oberfläche drin steckt, die nennt man die spezifische Oberflächenenergie, genauer muss man sagen spezifische Oberflächenenergiedichte, denn wenn man eine größere Fläche schaffen will, braucht man natürlich dafür auch mehr Energie und deswegen betrachtet man gerne nicht die Energie selbst, sondern das Verhältnis aus Energie zu Fläche, die man neu erzeugt hat und bezeichnet es mit dem griechischen Buchstaben klein Epsilon, nennt das die spezifische Oberflächenenergiedichte. Die Einheit von Epsilon ist Energie pro Fläche, also Joule pro Quadratmeter in SI-Einheiten. Jetzt gibt es noch einen anderen Begriff, nämlich den Begriff der Oberflächenspannung, der sehr eng mit der spezifischen Oberflächenenergiedichte verknüpft ist. Wir werden sogar sehen, dass die beiden Begriffe identisch sind. Und dazu möchte ich Ihnen jetzt erstmal ein Video zeigen. In dem Video betrachten wir eine Anordnung, bei der ein Metallring in Wasser eingetaucht wird und dann mit Hilfe eines Kraftmessers aus diesem Wasser herausgezogen wird. Und wir messen die Kraft, die dazu nötig ist.
Das hier ist ein Versuch zur Oberflächenspannung. Dazu haben wir hier einen Metallring und der hängt an einem Rundkraftmesser, hat eine Gewichtskraft von 6 cm. Zusätzlich haben wir hier ein kleines Becken. Im Moment ist in diesem Becken nur Wasser. Jetzt tauche ich zuerst mal den Ring komplett ein, um ihn vollständig zu benetzen. Zum einen können wir dann Auftrieb sehen. Das kann ich gerade mal kurz zeigen. Hier sehen wir, dass der Ring Auftrieb hat. Was uns aber eigentlich interessiert, ist die Oberflächenspannung. Ich ziehe jetzt hier mal weiter runter. Und jetzt sind wir schon bei 6,5 cm. Und bei 7 cm, das heißt, ich ziehe jetzt schon mit deutlich mehr als der Gewichtskraft an dem Kraftmesser. Der Ring ist aber immer noch im Wasser. Hier sind wir bei 7,5 cm. Der Ring ist immer noch teilweise im Wasser. Hier sind wir bei 8 cm. Und hier so bei, ja, etwa 8,3 cm fange ich an, eine Lamelle aus dem Wasser rauszuziehen. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Flüssigkeitslamelle zwischen dem Ring und dem Wasser, beziehungsweise ich hatte eine. Nochmal. So, hier bei etwa 8,4 cm. Das heißt, wir ziehen mit 2,4 cm mehr an dem Kraftmesser, als es der Fall ist, wenn wir nur die Gewichtskraft des Rings haben. Das ist die Oberflächenspannung von Wasser. Jetzt machen wir mal ein bisschen Spüli rein. Und dann machen wir das Ganze nochmal. Einmal benetzen. Ich mache mal die Bläschen noch ein bisschen weg. Und dann wieder rausziehen. Jetzt sehen wir, dass wir schon bei gut 7 cm eine Flüssigkeitslamelle rausziehen. Die lässt sich jetzt auch deutlich besser rausziehen als vorhin. Mit dem reinen Wasser hätte ich nie so eine große Lamelle rausziehen können. Aber wir sehen, dass die Oberflächenspannung entsprechend kleiner ist. Nochmal. Macht ein bisschen Blasen. Also hier kann ich nur mit rund 7 cm am Kraftmesser ziehen, bevor irgendwann die Lamelle abreißt. Das heißt, die Oberflächenspannung von Wasser ist deutlich größer, wenn kein Spülmittel drin ist.
Wir können die Oberflächenspannung von Wasser noch auswerten, und zwar bei einer Kraft von 8,4 minus 6,0 cm und einem Durchmesser des Rings von 60 mm erhalten wir eine Oberflächenspannung von 64 mN pro Meter. Der Literaturwert für Wasser bei Raumtemperatur liegt bei 72 mN pro Meter. Das ist etwas höher. Das liegt vermutlich daran, dass in der Schale noch Seifenreste vom letzten Mal drin waren.
Ja, also hat man schön gesehen. Die Kraft kann man reproduzierbar messen und die Kraft ist deutlich kleiner, wenn man eine Seifenlösung hat. Ich habe es hier nochmal notiert. Mit Wasser waren es 2,4 cm, mit Seifenlösung nur 1,0 cm. Die Fläche der Lamelle, die man dabei erzeugt, die ist hier unten dieser Zylindermantel sozusagen, also der Zylindermantel aus Wasser. Und das ist eben zweimal der Umfang der Lamelle, zwei deshalb, weil man innen und außen die Oberfläche natürlich betrachten muss, mal die Höhe der Lamelle. Also Umfang der Lamelle mal Höhe der Lamelle wäre einfach der Umfang dieses Zylinders. Also mal Höhe gibt dann die Fläche dieses Zylindermantels. Aber die 2 kommt daher, weil innen die Lamelle ja nochmal genauso groß ist wie außen. Und das Experiment, wenn man das jetzt mit verschiedenen Ringen wiederholt, zeigt, dass die Kraft auch proportional ist eben zum Umfang dieses Zylinders. Oder zweimal dem Umfang des Zylinders. Proportionalität bedeutet ja einfach, dass dann der Faktor konstant ist dazwischen. Und wir definieren uns dann eben eine neue Größe und die nennen wir die Oberflächenspannung Sigma, griechischer Buchstabe klein Sigma, und definieren die als die Kraft durch die Länge der Lamelle. Und hier ist es jetzt also zweimal der Umfang der Lamelle, weil die Lamelle eben innen und außen ist. So, jetzt wollen wir uns die Kraft wirklich ausrechnen. Wenn die Oberflächenspannung gegeben ist durch Kraft geteilt durch 2 mal 2πr, dann können wir daraus umformen, dass die Kraft, wir multiplizieren mit dem Nenner, die Kraft ist dann also Oberflächenspannung mal 2 mal 2πr. Nochmal kurz zur Einheit dieser Oberflächenspannung, das ist vielleicht auch ganz interessant, die ist natürlich Kraft pro Länge, also Newton pro Meter. Und wenn wir das erweitern mit Meter durch Meter, dann haben wir hier Newtonmeter stehen, geteilt durch Quadratmeter. Newtonmeter sind aber Joule, das heißt, wir haben Joule durch Quadratmeter, Energie pro Fläche. Das ist wieder die gleiche Einheit wie bei der spezifischen Oberflächenenergiedichte. Wenn wir das jetzt nochmal als Formeln uns hinschreiben und betrachten die Arbeit, die man leisten muss beim Vergrößern der Lamelle und vergleichen die mit der Energie, die nachher in der Lamelle drinsteckt, die müssen ja gleich groß sein, dann ist die Arbeit zum Vergrößern der Lamelle ja gegeben durch die Kraft mal den Weg. Kraft haben wir hier ausgerechnet. Sigma mal 2 mal 2πr mal der Weg, wir ziehen es um Delta H nach oben. Und die Energie, die nachher drin steckt in der Oberfläche, ist eben die spezifische Oberflächenenergiedichte mal die Oberfläche, die wir geschaffen haben, also 2 mal 2πr mal Delta H. Und wenn wir die beiden Formeln miteinander vergleichen, dann sehen wir, hier steht einfach exakt das Gleiche, 2 mal 2πr mal Delta H. Die Energie links, die muss auch gleich sein, das, was wir reinstecken, muss nachher in der Oberfläche Energie drinstecken. Und das bedeutet, dass letztlich das Sigma und das Epsilon exakt identisch sein müssen. Die Oberflächenspannung, die wir uns definiert haben als Kraft pro Länge und die spezifische Oberflächenenergiedichte, also die Energie pro Fläche, das ist die gleiche physikalische Größe. Sie finden das deshalb in verschiedenen Texten auch immer völlig zufällig quasi, mal den einen, mal den anderen Begriff. Die unterscheiden sich nicht. Das ist nur von der Herleitung her, von dem Phänomen, das man betrachtet, nennt man es mal so, aber es ist die gleiche physikalische Größe. Nochmal quantitativ, wir hatten das ja im Video schon gesehen, wenn man das einsetzt, die Kraft von 2,4 cm und den Durchmesser des Rings von 60 mm, dann bekommt man eine Oberflächenspannung von 0,064 Newton pro Meter. Der Literaturwert ist ein bisschen höher. Das kann, so wie Frau Kiriani im Video schon gesagt hat, daran liegen, dass da ein kleines bisschen Spülmittel war. Denn wenn man Spülmittel dazu gibt, das hatten wir auch gesehen, dann wird es viel, viel kleiner. 1 Zentinewton und damit kommt man auf nur noch 0,027 Newton pro Meter. Spülmittel dienen dazu, die Oberflächenspannung von Wasser zu verringern, denn dadurch kann das Wasser auch besser in irgendwelche Ritzen oder sowas eindringen und kann besser als Reinigungsmittel verwendet werden. Zusätzlich haben Tenside natürlich noch andere chemische Eigenschaften oder physikalische Eigenschaften, dass sie also Fette beispielsweise binden können. Aber auch dieser Aspekt der Verringerung der Oberflächenspannung ist schon ganz wichtig für den Einsatz von Seife oder Spülmittel. Schauen wir uns noch ein Experiment an, das auf den ersten Blick ganz anders ist, das aber ganz eng damit verknüpft ist, nämlich den Druck in einer Seifenblase.
In diesem Video schauen wir uns an, was mit zwei Seifenblasen passiert, wenn wir zwischen denen einen Druckausgleich zulassen. dazu habe ich diese kleine Apparatur hier. Die hat zwei Luftauslässe, einmal hier, einmal hier. Und an beiden dieser Luftauslässe kann ich jeweils eine Seifenblase erzeugen. Das ist so gemacht, dass ich hier einen Hahn habe und wenn er in dieser Stellung ist, kommt die Luft hier raus. Wenn der Hahn in dieser Stellung ist, kommt die Luft nur hier raus. Und wenn der Hahn in dieser Stellung ist, dann sind diese beiden verbunden und ich kann auch keine Luft mehr reinpusten. Das heißt, in dieser Stellung gibt es einen Druckausgleich zwischen der und der Seifenblase. Ich mache jetzt mal zwei Seifenblasen und zwar werden die zwangsläufig unterschiedliche Größen haben. Einmal. Und noch einmal. Und jetzt lassen wir den Druckausgleich zwischen diesen beiden Seifenblasen zu. Und dann sehen wir, dass die kleinere Blase die größere Blase aufpumpt. Vielleicht geht es gleich nochmal. Indem wir hier nochmal eine kleine Blase machen. Ja, jetzt ist die größere sogar geplatzt. Das ist auch egal, an welcher Stelle ich die kleine und an welcher Stelle ich die große Blase mache. Also wenn ich es jetzt so warm mache, dann pumpt die linke Blase die rechte auf. Das heißt, immer die kleinere Seifenblase pumpt die größere Seifenblase auf. Je kleiner die Seifenblase, desto größer also der Druck da drin.
Bei Seifenblasen gilt also eine Regel, die man vielleicht auch woanders beobachten kann. Die Großen fressen die Kleinen. Wir betrachten jetzt mal die Kräfte, die da dabei eine Rolle spielen, beziehungsweise die Energien, und rechnen uns aus, wie groß der Druck in einer Seifenblase tatsächlich ist. Wenn wir die Oberflächenenergie der Seifenblase ausrechnen, dann ist das eben die Fläche der Seifenblase. Oberfläche einer Kugel ist 4πr², wenn r der Radius der Kugel ist. Dann der Faktor 2 wieder, genauso wie vorhin auch. Es gibt außen und innen diese Oberfläche der Seifenblase. Und dann die Oberflächenenergiedichte bzw. Oberflächenspannung. Das ist ja, wie wir inzwischen wissen, das Gleiche. Wenn wir die Änderung dieser Energie bei Änderung von r uns betrachten, also die Änderung der Energie pro Änderung des Radius, dann ist das nichts anderes als die Ableitung dieser Funktion. Wir können also diese Funktion e hier ableiten nach r und bekommen dann ableiten, ist ja hier sehr einfach diese Funktion, die 2 schreiben wir ab, 4pi schreiben wir auch ab, r² abgeleitet gibt 2r und epsilon ist auch wieder eine Konstante in diesem Fall. Können wir also auch abschreiben, fassen wir alles zusammen, dann steht da also 16πi mal r mal epsilon. Wenn wir das jetzt vergleichen mit der mechanischen Arbeit, die geleistet werden muss, um eine Blase größer zu machen. Man hat ja eine Kraft, die auf die Blase wirkt und die dehnt diese Blase dann aus und dabei hat man also eine Kraft in Wegrichtung, denn die Ausdehnung geht nach außen. Und also die Kraft wirkt nach außen und die Ausdehnung geht auch nach außen. Das heißt, wir haben Kraft mal Weg, können wir die mechanische Arbeit ausrechnen. Die Kraft ist gegeben als die Druckdifferenz zwischen dem Inneren und Äußeren der Seifenblase mal die Fläche der Seifenblase. Hier kommt jetzt kein Faktor 2, denn die Kraft wirkt ja von innen durch den Überdruck. Und Der Weg ist eben dann die Strecke, um die sich die Seifenblase nach außen ausdehnt, also die Vergrößerung des Radius. Und das können wir auch wieder auflösen nach dem Verhältnis aus Energie pro Weg. Also Energie, die man reinsteckt, mechanische Arbeit, die man reinsteckt, geteilt durch die Vergrößerung des Radius der Kugel. Und das ergibt sich dann eben als dieser Faktor hier, Delta P mal 4πr². Wenn wir jetzt sagen, dass die Energie, die in der Oberfläche nachher drin steckt, gerade dadurch gegeben ist, dass wir die mechanische Arbeit reingesteckt haben in diese Anordnung, dann können wir die beiden Gleichungen, die beiden Ausdrücke gleichsetzen, die beiden Gleichungen gleichsetzen, also diese Gleichung 1 hier, Delta dE nach dr ist das hier, und die Gleichung 2, Delta E durch Delta R ist das hier. Lassen Sie sich nicht dadurch irritieren, dass hier ein D steht und hier ein Delta. Das D ist eben ein ganz, ganz kleines Delta sozusagen. Beim Ableiten verwendet man normalerweise dieses D-Symbol und hier hatten wir eine endliche Vergrößerung der Seifenblase betrachtet, deswegen das Delta. Aber die Aussage ist immer, es handelt sich um eine kleine Änderung. So, und dann können wir das gleichsetzen. Und dann stellen wir fest, wir können sehr viel wegkürzen. Das Pi kürzt sich weg, ein R kürzt sich weg. Und hier die 4 und die 16, da kann man einmal die 4 wegstreichen und dann bleibt hier noch eine 4 übrig. Das Ganze lösen wir auf nach Delta P, indem wir hier noch mit dem Radius multiplizieren. Durch den Radius teilen natürlich. Entschuldigung. Und dann bekommen wir also Delta P ist Epsilon durch R. Und der Faktor 4, der bleibt auch noch da, also 4 Epsilon durch R. Oder natürlich auch, statt Epsilon können wir auch das Sigma schreiben, also ob jetzt Oberflächenenergiedichte oder Oberflächenspannung dasteht, das ist ja das Gleiche. Wir erhalten also als Ergebnis, dass die Druckdifferenz zwischen dem Innen- und Außenraum einer Seifenblase immer gegeben ist durch diesen Ausdruck 4 Epsilon durch R, also hohe Oberflächenspannung sorgt dafür, dass der Druck in der Blase groß ist. Und ein kleiner Radius sorgt dafür, dass der Druck in der Blase groß ist. Und das ist in guter Übereinstimmung mit dem Experiment, das Sie gerade gesehen hatten, dass die kleine Blase eben einen größeren Druck innen hat und deswegen die Luft aus der kleinen Blase in die größere Blase reingedrückt wird. Wir bleiben noch bei dem Thema Flüssigkeiten und Ränder der Flüssigkeiten. Wenn man sich nämlich noch mal ein bisschen genauer überlegt, was unter der Oberfläche einer Flüssigkeit zu verstehen ist, stellt man fest, dass der Begriff Oberfläche eigentlich gar nicht optimal gewählt ist. Denn wenn man zum Beispiel Wasser in einem Gefäß hat, dann ist ja oberhalb der Wasseroberfläche nicht nichts, da ist ja nicht die Welt zu Ende oder Vakuum, sondern da ist ja Luft. Und an der anderen Seite, an der Behälterwand, da ist das Wasser zwar auch zu Ende, aber da ist dann eben Glas zum Beispiel. Also das heißt, eigentlich wäre der universellere Begriff nicht Oberfläche, sondern Grenzfläche zu einem anderen Material. Und je nachdem, wie die Wechselwirkung der Flüssigkeitsteilchen mit diesem anderen Material aussieht, ist es auch nicht richtig, dass da keine Anziehung stattfindet. Also wenn da beispielsweise Glas ist, dann werden die Wasserteilchen von dem Glas durchaus angezogen und dann ist unsere Argumentation, dass die Oberflächenspannung daher kommt, dass eben nur Kräfte ins Innere der Flüssigkeit hineinwirken, gar nicht richtig. Das wird dazu führen, dass dann an solchen Grenzflächen das Wasser sich auch anders benimmt. Und das habe ich hier ein bisschen dargestellt in dieser Skizze. Da sehen wir, was passiert, wenn Wasser auf einer Glasoberfläche sich befindet. Das Wasser, das zieht sich ja nicht zu einem Tropfen zusammen, sondern das ist durchaus im Kontakt mit der Glasoberfläche. Und jetzt kann es, je nachdem, was es für ein Material ist, sowohl dieses untere Material als auch diese Flüssigkeit hier oben, kann es zu unterschiedlichen Verhaltensweisen kommen. Wenn man sauberes Glas hat und Wasser, dann ist das Verhalten so, dass das Wasser eine relativ große Kontaktfläche mit dem Glas bildet. Wenn man statt Wasser zum Beispiel Quecksilber nimmt, dann zieht sich das Quecksilber wirklich zu Kügelchen zusammen und bildet eine möglichst kleine Kontaktfläche mit dem Glas. Man charakterisiert diese Eigenschaft von Flüssigkeiten, Kontakt zu einer festen Grenzfläche zu suchen bzw. zu meiden, charakterisiert man über den sogenannten Kontaktwinkel. Das ist dieser Winkel, der hier eingezeichnet ist zwischen der festen Oberfläche und dieser Tangente an den Punkt, wo die Flüssigkeit die feste Oberfläche trifft. Wenn dieser sogenannte Kontaktwinkel kleiner ist als 90 Grad, dann sagt man, die Kombination aus den beiden Materialien ist benetzend. Dann verteilt sich die Flüssigkeit auf dem festen Material. Wenn der Winkel, so wie hier rechts eingezeichnet, für den Fall von Quecksilber auf Glas, wenn dieser Kontaktwinkel größer ist als 90 Grad, dann bildet sich so eine zusammengeschnürte Kugel und man sagt, das ist nicht benetzend. Für beide Fälle gibt es viele Alltagserscheinungen, bei denen das eine Rolle spielt. Insbesondere ist die nicht benetzende Situation häufig eine, die man gerne haben möchte, denn das führt beispielsweise dann dazu, dass Wasser beim Regen eben nicht eindringt in ein Material, sondern sich zu Tröpfchen zusammenzieht und einfach runterrollt. Also man sagt, das Wasser perlt ab und dazu sorgt man dafür, dass die Oberfläche unpolare Eigenschaften hat, die den polaren Eigenschaften der Wasserteilchen gerade mit denen nicht gut zusammenpassen, sodass das Wasser und diese feste Oberfläche nur eine sehr geringe Wechselwirkung haben und tatsächlich die Oberflächenspannung des Wassers dann dazu führt, dass das Wasser sich zu Tröpfchen zusammenzieht. Man macht das bei Textilien beispielsweise, indem man sie, man sagt, imprägniert, also mit anderen Stoffen beschichtet, die eben nicht eine große Wechselwirkung mit Wasser haben. Dazu eignen sich beispielsweise Fette, so wie bei Schuhen, dass man die einfettet, oder auch Wachs oder Silikon, alles unpolare Materialien, die eine sehr geringe Wechselwirkung mit dem Wasser haben. Unpolare Materialien nennt man auch lipophil, weil sie eben mit so ähnlich sind wie Fett, hydrophob, weil sie das Wasser abstoßen. Wir wollen uns das ein bisschen quantitativer anschauen, an einem Experiment, bei dem wir eine Kontaktfläche zwischen Glas und Wasser in einer ganz speziellen Anordnung betrachten. Und danach gucken wir uns auch noch die Kombination aus Quecksilber und Glas an, beides zusammen in einem Video.
In diesem Video schauen wir uns das Phänomen der Benetzung an. Dazu habe ich hier diese Küvette. Von oben gesehen ist es ein Dreieck und die läuft nach vorne spitz zu. Wenn ich in diese Küvette jetzt gefärbtes Wasser einfülle, dann sehen wir, dass das Wasser benetzt. Ich schüttel die mal noch so ein bisschen, dass das Wasser überall hinkommt. Aber wir sehen, wie das Wasser insbesondere hier vorne, wo die Küvette schmal ist, nach oben steigt, aufgrund der Kapillarkräfte. Hier hinten sehen wir das auch wenn nicht ganz so ausgeprägt. Aber hier vorne ist der Effekt ganz deutlich. Gefärbt ist das Wasser nur deshalb, damit wir es besser sehen. Wasser auf Glas, das benetzt also. Als Beispiel für eine nicht benetzende Flüssigkeit auf Glas habe ich hier Quecksilber. Aus Sicherheitsgründen ist es fest eingegossen. Das ist die gleiche Küvette, auch aus Glas, nur dass dieses Mal nicht Wasser drin ist, sondern Quecksilber. Und hier sehen wir jetzt Kapillardepression. Das heißt, der Quecksilberspiegel geht hier vorne nach unten, nicht wie das Wasser nach oben, da wo die Küvette besonders schmal ist, sondern das benetzt nicht. Das Quecksilber geht hier nach unten. Hier hinten sehen wir den Effekt auch, wenn auch nur leicht, aber hier vorne ist er deutlich ausgeprägt.
Man kann sich die Steighöhe ausrechnen, das werden wir gleich noch machen, die Formel herleiten. Ich möchte sie hier schon mal angeben. Die Höhe, um die das Wasser steigt in so einer Anordnung, ist gegeben durch diesen Ausdruck, zweimal die Oberflächenspannung, also in diesem Fall muss man wirklich von Grenzflächenspannung lieber sprechen, von zwischen Wasser und Glas, dann der Abstand der Platten d, die Dichte der Flüssigkeit rho und die Erdbeschleunigung g. Also je enger die Platten zusammen sind, wenn hier ein kleiner Wert steht im Nenner, dann gibt es eine große Steighöhe und das sehen wir, der Keil, da wo der Keil zusammenläuft, da steigt das Wasser nach oben, sowohl hier in dieser Skizze als auch in dem Foto. Bei Quecksilber ist es genau umgekehrt. Bei Quecksilber ist diese Grenzflächenenergie negativ. Also man braucht Energie, um das Quecksilber an die Glasoberfläche dran zu bringen. Wasser und Glas, da wird Energie frei, wenn das Wasser die Glasoberfläche benetzen darf. Bei Quecksilber, da bräuchte man Energie, um das Quecksilber an die Glasoberfläche ranzubringen. Deswegen ist da das Vorzeichen genau andersrum. Ansonsten ist die Formel die gleiche. Auch hier 2 Sigma durch D mal Rho mal G, aber eben negativ, weil das Quecksilber tatsächlich nicht von alleine an die Glaswand geht. Der Fall, der hier als Formel angegeben ist, gilt für eine vollständig nicht benetzende Flüssigkeit und auch der hier oben für eine vollständig benetzende Flüssigkeit. Wasser auf Glas und Quecksilber auf Glas sind jetzt keine absoluten Idealfälle, deswegen wird man quantitativ nicht genau diese Formel überprüfen können, wenn man das eben mit diesen Materialien macht. Ein weiterer Effekt, den ich mit Ihnen noch ansprechen möchte, ist die Wirkung in engen Röhren. Also wenn man jetzt nicht so einen Keil betrachtet, sondern dünne zylindrische Röhren, dann beobachtet man auch, dass die Flüssigkeit in einem dünneren Rohr weiter nach oben steigt als in einem dickeren Rohr. Und auch hier erstmal die Formel 2 mal Sigma durch R mal Rho mal G, die sieht sehr ähnlich aus wie die Formel für die Steighöhe in dieser Keilanordnung. Hier steht allerdings ein R, das ist also eine etwas andere Geometrie, man hat ja ein rundes Rohr und nicht diese fast parallel zueinander stehenden Platten. Das sieht dann ungefähr so aus, also wenn man die Flüssigkeit, hier in diesem Fall so rot eingefärbtes Wasser, in eine dünne, eine etwas dickere und eine ganz dicke Röhre hinein laufen lässt, dann sieht man, dass das in der ganz dünnen Röhre am weitesten nach oben wandert. Man sieht auch, wenn man da genauer hinschaut, dass direkt am Rand die noch näher, also noch weiter nach oben kommt, die Flüssigkeit, als dann in der Mitte der Röhre. Man muss deswegen aufpassen, wenn man irgendwelche Wasserstände abliest, wo man abliest. Typischerweise liest man dann immer in der Mitte der Röhre ab und nicht den Wert am Rand der Röhre. Wir wollen uns die Zahlen, also die Formeln noch herleiten. Wir fangen an mit dieser Wirkung in dünnen Röhren. Das bezeichnet man alles als Kapillarität, diese Phänomene, die wir gerade uns angeschaut haben. Frau Kiliani hat den Begriff auch schon erwähnt. Kapillarascension ist, wenn es in den dünnen Röhren nach oben geht, und Kapillardepression ist, wenn es in den dünnen Röhren nach unten geht. Also Ascension für benetzende Kombinationen und Depression für nicht benetzende Kombinationen. Herleiten können wir die Formel, indem wir die Kräfte uns betrachten, die auf dieses Wasser hier drin wirken. Wenn wir uns das anschauen, was in der Röhre oberhalb des normalen Flüssigkeitsspiegels steht, also hier dieses Flüssigkeitselement, dann wirkt da einerseits die Gewichtskraft, das ist also Masse mal Erdbeschleunigung, Masse ist wiederum Dichte mal Volumen und Volumen ist Dichte Volumen ist Querschnittsfläche Pi r Quadrat der Röhre mal Höhe. Also insgesamt Rho mal Pi r Quadrat mal H mal G. Und das ist dann insgesamt die Gewichtskraft auf diese gesamte Flüssigkeit, die hier drin sich befindet. Und gleichzeitig gibt es auch noch die Kraft, die durch diese Grenzflächenspannung oder Oberflächenspannung erzeugt wird. Und die ist gegeben durch die Länge dieser Randlinie, an der das Wasser am Glas anliegt, mal eben diese Grenzflächenspannung, Sigma. Wenn wir sagen, dass das Aufsteigen des Wassers in dieser Röhre nur daher kommt, dass es eben diese Kraft an der Grenzfläche gibt, dann können wir die beiden Kräfte gleichsetzen. Also Gewichtskraft ist Randkraft. Und dann schreiben wir einfach diese beiden Ausdrücke hin, also Rho Pi r Quadrat Hg und auf der anderen Seite Pi, 2 Pi r mal Sigma. Dann können wir das Pi rausstreichen, ein r rausstreichen, noch ein bisschen umformen und bekommen als Ergebnis für die Steighöhe 2 Sigma durch r mal Rho mal G, so wie ich das oben schon angegeben hatte. Wichtig also, die Steighöhe in einer engen Kapillare ist umgekehrt proportional zum Radius der Kapillare. Das ist der wesentliche Punkt. Hier steckt irgendwie das R im Nenner. Je dünner das Röhrchen ist, desto höher steigen die Flüssigkeitssäulen in diesen Röhrchen auf. Und das ist ganz wichtig, beispielsweise bei der Wasserversorgung von Pflanzen. Also hohe Bäume beispielsweise, da funktioniert das nur, dass das Wasser auch noch bis in die Baumwipfel kommt, weil tatsächlich sehr, sehr enge Röhren in diesen Leitbündeln drin sind. Und deswegen das Wasser dann also 100 Meter hoch bis zur Spitze eines Mammutbaums auch kommt. Berechnen wir das Ganze auch noch für die Anordnung mit dem Keil. Wir vereinfachen die Rechnung ein bisschen und sagen, wir nehmen zwei parallele Platten. Wenn man immer nur ein kleines Stückchen dieses Keils sich anschaut, dann ist da die Situation tatsächlich gut vergleichbar mit zwei parallelen Platten. Und dann ist die Rechnung hier jetzt einfacher. Wenn wir uns zwei solche parallelen Platten betrachten, dann haben die den Abstand d. Die Breite habe ich hier jetzt mal l genannt und die Steighöhe da drin ist h. Und wir machen im Prinzip die gleiche Rechnung wie bei dem zylindrischen Fall mit der Röhre. Wir haben ein Wasservolumenelement, dessen Gewichtskraft ist gegeben durch wieder Masse mal Erdbeschleunigung und dann eben nur die entsprechenden Werte hier eingesetzt. Für das Volumen kriegen wir eben Länge mal Dicke mal Höhe, L mal D mal H. Und damit ist das also die Gewichtskraft dieses gesamten Wassers, was hier drin ist. Und das setzen wir gleich mit der Randkraft. Und die Randkraft ist für dieses Element im Wesentlichen gegeben, dadurch, dass es eben hier an der Glaswand ist und auf der hinteren Seite auch an der Glaswand ist. Also das heißt, man hat zweimal die Länge mal die Oberflächenspannung oder Grenzflächenspannung. Das ist die Randkraft. Und wenn wir das gleichsetzen, also hier die Gewichtskraft gleichsetzen mit der Randkraft, dann kürzt sich die Länge raus. Das ist also tatsächlich egal, ob dieses ganze Element immer länger wird. Es muss nur lang genug sein, dass man hier diese Ränder vernachlässigen kann. Und dann teilen wir eben noch durch Rho durch G und durch D und durch G und bekommen als Steighöhe 2 mal Sigma durch D Rho G. Also auch so, wie wir es oben schon angegeben hatten, die Formel. Wichtig ist, hier steckt der Plattenabstand drin. Ein kleiner Plattenabstand, der Plattenabstand steht im Nenner, ein kleiner Plattenabstand führt zu einer großen Steighöhe.